Predige heute Morgen über Markus 7, eine Heilungsgeschichte, wobei Jesus, der gerade an der Küste des Mittelmeers gewesen war, in Tyrus, dann ein Stück in den Norden ging und herüber dann über den Jordan in das Gebiet der 10 Städte, vielleicht Richtung Golanhöhen heute, wo er dann diesen Mann heilte. Nachdem Jesus das Gebiet von Tyrus wieder verlassen hatte, kam er über Sidon an den Galiläischen See, mitten in das Gebiet der 10 Städte, und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn vom Volk weg, beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte ihm die Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm: Ephata, das heißt, tu dich auf. Da taten sich seine Ohren auf und die Bindung seiner Zunge löste sich. Und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten, aber so viel er es ihnen gebot, umso viel mehr machten sie es kund. Und sie erstaunten im höchsten Maß und sprachen: Er hat alles wohlgemacht. Und die Tauben machte hören und die Stummen reden. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal unter Menschen waren, einige Zeit, vielleicht ein paar Stunden, vielleicht auch ein paar Tage, deren Sprache Sie nicht verstehen. Vielleicht unter Leute, die Russisch sprechen oder Chinesisch oder was auch immer die sonst reden, Kreolisch. Und die reden und Sie verstehen gar nichts. Sie wissen auch nicht mal, wovon die sprechen. So ähnlich muss sich so ein Taubstummer fühlen. Er kriegt von allem nichts mit, nur dass er noch nicht einmal den Klang der Stimme hört. Er sieht nur, der Mund bewegt sich und die Leute reden vielleicht mit den Händen irgendwie. Ja, wir haben 5 Sinne, die ja alle bis auf einen im Kopfbereich angesiedelt sind. Das ist also Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen, also Tasten. Jetzt wäre interessant, was meinen Sie, was wäre das Schlimmste, welcher Sinn, wenn der ausfiele? Was sei Ihrer Meinung nach der wichtigste? Hat jemand eine Idee? Seiner Meinung nach? Augen. Aha. Hat jemand eine andere Idee? Ja, ich sprach vor kurzem mit einer älteren Dame, die fast blind ist. Die sagte: Augen ist furchtbar. Wenn ich nichts hören würde, könnte ich zumindest den Leuten aufschreiben, was ich will, aber ich könnte mich überall selbstständig bewegen. Das wäre doch was. Ich sprach vor einigen Jahren mit einem jungen Mann, einem Iraner, der hier in Deutschland lebt, der leider auf eine dieser vielen Minen da im Iran getreten war, als Teenager oder junger Erwachsener und dabei sein Augenlicht verloren hatte. Der lief mit seinem weißen Stock und konnte die Blindenschrift perfekt, hatte auch so ein kleines Druckgerät, wenn er also sich Notizen machen wollte, konnte er das gleich an Ort und Stelle so umsetzen. Und er sagte, viel schlimmer als nicht sehen wäre nicht hören. Denn dann wäre ich wirklich von aller Gemeinschaft ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob Sie verheiratet sind, ob Sie glücklich oder weniger glücklich verheiratet sind. Also nehmen wir an, selbst wenn Sie glücklich verheiratet sind, könnten Sie das, was Ihren Ehepartner bewegt, ihm nicht von den Augen ablesen. Ja, so ein paar Wünsche vielleicht, irgendwas. Aber was er empfindet, worüber er gerade nachdenkt, hätten Sie überhaupt keine Ahnung. Das heißt, man muss es schon mitteilen und hören können. Meine Frau und ich waren in Haiti und da lernten wir so eine junge, hübsche Dame kennen, die Zahntechnikerin ist, also so Zahnersatz herstellt, sehr geschickt ist in ihrem Beruf. Leider hat sie einen Mangel, sie kann nichts hören. Und deshalb haben ihre Eltern, als sie das spitz bekamen nach der Geburt, sie irgendwo hingelegt zum Verhungern oder was auch immer, dass vielleicht den Hund sie frisst oder was auch sonst wäre. Zum Glück hat eine Missionarin, eine ledige Frau, sie gefunden und großgezogen, die wir auch kennenlernten. Und ist eine sehr fröhliche, junge Dame, die sehr gut zurechtkommt im Leben. Ich denke an eine Taubstummenschule, wo ein Kollege von mir gearbeitet hat und die Leitung der Schule wollte den Kindern eine Freude machen, hat ein Kasperletheater eingeladen und die haben da also vormittags eine sehr nette Vorführung gemacht, speziell auch für deren Bedürfnisse, wo sie also merkten, man muss viele Dinge irgendwie anders noch darstellen. Und hinterher kam natürlich Unterricht, wie das so in der Schule ist, aber die Kinder waren richtig mies, zu nichts zu gebrauchen, aggressiv, völlig Verweigerungshaltung. Und die Schulleitung sagte, eine schöne Bescherung, es macht mir denen Freude und so reagieren die darauf. Bis dann einer der Lehrer doch sehr intensiv nachdachte und sagte, ich glaube nicht, dass die Kinder undankbar sind. Die haben das jetzt alles aufgenommen, aber die können das nicht wiedergeben. Lass die doch einfach mal alles malen. Und da haben sie dann so ein, zwei Malstunden eingeführt an dem Vormittag. Da konnten die malen, was sie gesehen hatten und was der Kasperle alles gemacht hat. Und hinterher waren das ganz normale, liebe Kinder. Sie konnten also das, was sie aufgenommen hatten, nicht weitergeben. Und da war so ein Stau in ihnen. Also die Fähigkeit zu hören und zu reden, die ja oft gekoppelt sind, sind sehr, sehr wichtig. Natürlich gibt es noch für Schüler die Zeichensprache in der Schule. Ja, wenn man dem anderen so ein bisschen helfen will, dann fangen die dann plötzlich so an, irgendwie, um an dem Lehrer vorbei Informationen auf die Reise zu schicken. Aber das ist natürlich kein Ersatz. Ja, Jesus war hier auf einer langen Reise, also am Mittelmeer in Tyrus. Aber statt nach Süden zu gehen, ging er in den Norden, nach Sidon, quer herüber über den Jordan, in das Gebiet der 10 Städte, bis runter an den See Genezareth. Er war also ständig auf heidnischem Gebiet, wahrscheinlich wochenlang. Es geht ja nicht gerade so von jetzt auf morgen. Und inzwischen war er bekannt geworden, die Leute wussten, was er so konnte. Und da bringen sie ihm hier einen Taubstummen. Finde ich sehr gut, denn der Taubstumme hätte ja von Jesus nie etwas erfahren, auch nicht, was der kann. Woher soll er es denn nun wissen? Also andere mussten diesen Taubstummen zu Jesus bringen. An der Stelle gleich eine Frage an uns. Wen haben wir eigentlich schon zu Jesus gebracht? Ich meine, ich kann nicht sagen, Jesus steht da draußen auf dem Parkplatz und wartet auf dich, aber vielleicht haben Sie doch eine Vorstellung, was es bedeuten könnte, einen Menschen zu Jesus zu bringen, der ihn bisher noch nicht kennt. Aber vielleicht kennen Sie ihn ja. Wie bringen wir Menschen zu Jesus? Jesus nimmt diesen Mann dann beiseite. Er verwendet auch so ein bisschen die Gebärdensprache. Er legt ihm die Finger in die Ohren, er berührt mit Speichel seine Zunge, er blickt auf zum Himmel, seufzt und spricht dann Ephata, das heißt, tu dich auf. Und da geschieht das Wunder, dass der andere plötzlich hören kann und sofort anständig und normal spricht. Der muss jetzt nicht erst auf eine Sprachheilschule gehen, um all diese komischen Wörter da herauszukriegen, die er nur so halb spricht, sondern er ist vollkommen geheilt. Hier erfüllt sich das, was ich vorhin am Altar vorgelesen hatte aus Jesaja 35, wo von diesem Messias die Rede ist, alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen, die Ohren der Tauben werden aufgetan, alsdann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen. Das war die Erfüllung davon. Ja, und jetzt kommt eigentlich ein Scherz, wenn man es so will. Ich behaupte das mal so, dass Jesus diesem Mann und den anderen Leuten verbietet, von ihm zu reden. Ja, also ein Mann, der gerade erst wieder sprechen gelernt hat, soll jetzt nicht von Jesus reden, der ihn geheilt hat, sondern was auch immer. Dahinter steckt bei Markus das sogenannte Messias-Geheimnis. Das heißt, Jesus war da, aber die Leute haben ihn zwar gesehen, aber sein Geheimnis irgendwo nicht ganz verstanden, dass er nämlich wirklich der Messias ist. Und das hat sich bei Markus, wenn man das liest, erst so ganz langsam gelüftet. In dem folgenden Kapitel kommen dann die Jünger auf die Spur und der Petrus sagt, ja, du bist der Sohn des Hochgelobten. Und bei dem Verhör durch die hohen Priester bekennt Jesus, als er gefragt wird, bist du der Sohn? Eben des Hochgelobten, sagt er, ja, das bin ich. Und als er dann gekreuzigt wird, erkennt der heidnische Hauptmann, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das heißt, das Messias-Geheimnis wird so ganz, ganz langsam gelüftet und zieht sich so durch den Dienst und das Leben von Jesus hindurch. Ja, wie sieht das aus? Kann Jesus heute auch noch Leute heilen, auch spontan, wie das hier geschieht? Ich denke schon, aber es geschieht ganz selten. Dafür haben wir aber zum Beispiel die Kunst der Ärzte. Und wenn wir jetzt hier mal zusammentragen würden, was Ärzte im Leben des Einzelnen schon alles getan haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass mancher von uns gar nicht leben würde, wenn nicht die Kunst der Ärzte ihn am Leben erhalten hätte, an dieser oder jener Stelle. Oder Medikamente, zur rechten Zeit, auf richtige Weise. Natürlich können wir auch beten Und Gebet verändert sehr viel und Gebet kann auch Heilung bewirken. Das haben wir auch in der Gemeinde schon an dieser und jener Stelle erfahren, auch wenn man nicht alles wegbeten kann. Ich weiß, vor vielen Jahren war ein Mann mit Mitte 50, für den wir gebetet haben, weil er einen Herzinfarkt hatte. Wir haben stundenlang gebetet, aber er ist doch gestorben. Man kann Dinge nicht betend herbeizwingen, nur weil man sagt, es müsste jetzt geschehen, sondern auch da steht über allem, ja, letztlich, dein Wille geschehe. Es gibt die Möglichkeit, nach Jakobus 5 Älteste zu rufen. Das heißt, wenn jemand krank ist, kann er in eine Gemeinde Älteste rufen und sagen, ich möchte gerne, dass sie für mich beten und mich im Namen des Herrn mit Öl salben. Das ist hier in der Gemeinde auch selten, aber doch schon geschehen, sodass dann eine Stärkung oder je nachdem auch Heilung geschieht. Heute gibt es natürlich jede Menge von Leuten, die sagen, ich kann heilen. Es gibt so Geistheiler und es gibt auch Heilungsevangelisten, die durch die Lande ziehen und damit viel Erfolg oder manchmal auch weniger Erfolg haben. Ich denke an eine Frau, die ich kennenlernte. Sie sagte, ich habe magnetische Hände. Sie war eine Diakonisse und sagt, damit habe ich zum Segen vieler Menschen schon geheilt. Ich sagte dann nur so ganz schüchtern, ich weiß nicht genau, ob magnetische Hände wirklich eine Gabe Gottes sind. Wir hatten dann keine Gelegenheit mehr zum Gespräch, aber die Frage wurde zumindest von mir gestellt. Ich hatte vor einigen Jahren mit einer Krankenschwester zu tun, die sicher kein Christ war, in dem Sinne, wie ich das verstehen würde. Die sagte, ich habe schon mindestens 3 Leute von Krebs geheilt. Geheilt, nicht nur ein bisschen besänftigt. Ich habe diese Gabe, die hat Gott mir scheinbar gegeben. Aber Jesus kannte sie eigentlich nicht. Und als wir uns so unterhielten, sagte sie am Ende des Gespräches, wie wäre das eigentlich, wenn wir noch zusammen beten? Und das ist ja etwas, was ich sehr gerne tue. Und da fing sie an zu beten. Und ich weiß die Anrede nicht mehr, sagen wir lieber Gott oder was auch immer sie sagte, lass doch den Geist, der in mir ist, auch in ihm sein. Der ihm war ich. Und an der Stelle war ich natürlich nicht begeistert, sondern habe innerlich sofort eine Blockade vorgeschoben, habe gesagt, Herr Jesus, so bitte nicht. Denn ich wollte ja nicht diese Macht kennenlernen, die in ihr in der Lage ist, Menschen zu heilen, ohne dass sie Jesus kannte. Jetzt klingt es so, als ob ich einen ganzen Berufsstand unter den Teppich kehre. Das ist nicht meine Absicht, obwohl das Beispiel, das ich erzähle, schon relativ eindeutig ist. Vielleicht hat ich es schon mal erzählt, ich vermute es. Eine ältere Dame unserer Gemeinde, eine sehr feine, gläubige Frau, inzwischen schon verstorben, ging mit dem gesundheitlichen Problem, das sie hatte, zu einem Heilpraktiker, der sie nicht kannte, sie ihn auch nicht. Und als er sie begrüßte, er wusste überhaupt nicht, was ihr fehlt, schaute sie so an und sagte, wissen Sie, einer Frau mit ihrer Überzeugung kann ich nicht helfen. Und schickte sie wieder nach Hause. Er hatte gar nicht gefragt, was ihr fehlt, wie sie heißt. Sie ging dann wieder nach Hause. Ich übertrage das nicht auf jeden Heilpraktiker, sagte ich zu Beginn. Aber was war hier eigentlich? Das heißt, diese innere Macht dieses Mannes, mit der er Einfluss gewinnen konnte, um Menschen gesund zu machen, hätte bei dieser Frau keinen Erfolg gehabt, weil in ihr eine andere Macht am Werk ist, nämlich Jesus. Kann man also manchmal darüber nachdenken, was Heilung alles bewirken kann, beziehungsweise woher sie auch kommt. Ja, ich übertrage das Ganze aber jetzt auf mich. In einem gewissen Sinne war ich auch taub. Ich behaupte mal, Sie auch alle, vielleicht gibt es hier sogar noch Taube unter uns, das kann sein. Ich bin also ein christlich erzogener Mensch, so mit Abendkindergebet, Gebet beim Essen, Losungen irgendwann Sonntagmorgens nach dem Kaffeetrinken oder vorher. Kindergottesdienst, ich kannte alle Geschichten, wusste, wie oft der Zachäus auf den Baum rauf und wieder runtergekommen war, dass der gute Hirte da ist. Ich kannte in der Kirche genau die Zahl der Orgelpfeifen, wusste, wie viele Lampen dort hängen und wo der Herr Wolf seinen Stammplatz hat. War alles bekannt, aber eigentlich war ich taub für Gottes Wort. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das für mich bedeutet. Ich hatte Christsein nur moralisch verstanden. Und als der eine Pfarrer, dessen Sohn in meiner Klasse war, dann sich erdreistete, ihm als Teenager noch eine Ohrfeige zu geben, dann war für mich irgendwo sein Christsein schon in Frage gestellt, weil ich sagte, wie kann man nur an der Stelle noch aktiv werden? Das geht doch nicht. Dieser Mann müsste das doch ganz anders im Griff haben, auch in einer Familie. Nur moralisches Verständnis von Christsein und dann noch Urteil über Familie, für die ich ja gar keine Verantwortung trug. Ich selber betete natürlich jeden Abend als Kind ein Kindergebet. Später habe ich dann mal Luthers Abendsegen gelernt und dann auch Luthers Morgensegen, ein sehr schönes Gebet. Und dann habe ich noch so eine Formel hinten dran gehängt, Herr oder Gott, vergib mir alle Tat- und Unterlassungssünden, und damit hatte ich ja irgendwie alles dann geklärt. Ja, war ich hörend oder taub? Ich habe gehört, ich habe geredet, aber die Stimme Gottes habe ich erst später kennengelernt, durch Lieder von Christen, die sie gesungen haben. Lieder haben ja oft eine ganz große Bedeutung, wenn sie in bestimmten Situationen endlich einmal durchdringen mit ihrem Text, mit ihrer Melodie. Ja, oder manchmal auch durch die Art, wie jemand sie singt. Ich merkte im Leben von Menschen, dass sie irgendjemand kennen, den ich nicht kenne. Und dann fing dieser Gott plötzlich, oder nicht plötzlich, erstmal langsam, dann aber doch auch sehr schnell an, zu mir zu reden. Sie kennen diesen schönen Vers, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich dachte damals nicht an den Vers, aber wenn man plötzlich spürt, da ist einer, der kennt dich und jetzt wird es ganz persönlich für dich, nicht mehr so wie früher. Und jetzt kann ich antworten und sagen, Herr Jesus, ich will mein Leben dir öffnen, dann wird es ganz aktuell und da wurde die Stimme sehr persönlich. Ich habe gesagt, ja, ich öffne mein Leben. Und dann war mir auch sofort klar, das ist das, was du später einmal predigen wirst. Ja, ich höre es nicht nur, ich möchte es auch weitergeben. Das ist ganz wichtig auch für andere. Ich vermute mal, dass ich in den vielen Jahren, wo ich hier bin, schon vielen tauben Ohren gepredigt habe. Menschen, die das hörten, die vielleicht dachten, ach, das war gut, was sie gesagt haben, das aber überhaupt nicht verstehen konnten im Herzen, sondern nur akustisch. Manche hat es kennengelernt und die Stimme Gottes wirklich gehört und liest jetzt die Bibel, er freut sich darüber und ist bereit, das weiterzugeben in seinem Umfeld, soweit das möglich ist. Taube Ohren sind ein Verhängnis und Schuld. Für ein Verhängnis kann ich nichts. Ja, wenn ich von Geburt an taub bin für Gott, kann ich nichts dazu. Aber wenn ich taub bleibe, kann ich etwas dafür. Der Bonhoeffer sagte mal, wahres Erkennen liegt hinter dem Gehorsam. Das heißt, wenn ich Gottes Stimme und seinen Willen für mein Leben wirklich erkennen will, muss ich mich ihm öffnen mit meinem Herz, mich Jesus anvertrauen und dann werde ich auch diese Stimme immer klarer erkennen und verstehen. Vor vielen Jahren denke ich an eine Konfirmandengruppe, das war meine erste hier gewesen, und da war ein Junge, das war der jüngste von dem ganzen Verein, der sehr aktiv mitarbeitete, aber plötzlich arbeitete er noch aktiver mit. Und dann habe ich ihn mal angesprochen und gesagt, weißt du, ich würde dir gerne ein Andachtsbuch schenken, wenn du bereit wärst, es auch zu lesen. Er war bereit, es zu lesen. Ich habe ihm dann von Wilhelm Busch das Buch 365 Mal Er geschenkt. Und ich denke, dass er heute immer noch mit Jesus unterwegs ist. Ein Teenager, der Nägel mit Köpfen machte, der die Stimme hörte, ich weiß gar nicht, wann er sie gehört hat, irgendwo zwischendrin. Später sagte er mir mal, weißt du, ich war aber schon im Kindergarten und da war irgendwie so eine Schwester, so als Kindergärtnerin, die hat mich manchmal auf ihren Schoß genommen und da haben wir zusammen gebetet. Das hat er zwar nicht so kapiert, fand er sehr schön, aber die Stimme Gottes hat er dann später kennengelernt, aber es war irgendwo vorbereitet. Ja, wenn wir hören, können wir auch reden und jemand, der redet, wird in anderer Weise als vorher kontaktfähig. Und es kann auch sein bei Christen, dass Gott einfach eine andere Kontaktfähigkeit schenkt. Nicht, dass er das Temperament verändert, das tut er nicht, aber dass vielleicht eine andere Gesprächsfähigkeit auftaucht, weil der Einzelne mehr Verständnis bekommt. Sodass wirklich neue Kontakte entstehen oder dass man manchmal auch mit jemand wieder reden lernt, wo man denkt, es hat eigentlich keinen Sinn mehr, aber Gott schenkt Verstehen und auch Gespräch. So wird manche Beziehung neu belebt. Hier haben die Leute gesagt, er hat alles wohlgemacht. Es war eigentlich das, was über der Schöpfung stand. Nach jedem Tag hieß es, siehe, es war sehr gut. Er hat es wohl gemacht. Hier ist eine Art Neuschöpfung. Wenn Jesus im Leben von Menschen handelt, bringt er da Neues hinein. Und da kann man nur auch sagen, er macht es wohl. Er schenkt, dass Menschen gesprächsfähig und hörend werden. Vielleicht kennen Sie diesen Vers aus Jesaja 50, Vers 4. Er weckt alle Morgen, weckt mir das Ohr, wie ein Jünger zu hören. Das heißt, er möchte immer wieder morgens mit mir reden, deshalb lesen viele auch morgens schon die Bibel, stehen also ein klein bisschen früher auf, als sie das sonst müssten für ihren Beruf, um schon in der Frühe diese Stimme zu hören, soweit das möglich ist. Ja, was mir auffiel, ist, dass viele Männer oft schweigende Personen sind, zumindest zu Hause. Probleme klären sich aber nicht immer nur durch Schweigen, sondern auch durch Mitteilen. Und deshalb wäre es doch schön, wenn wir hörende Leute sind, wenn wir auch noch ein bisschen mehr reden miteinander und uns mitteilen. Ich übertrage das aber auch auf die Gemeinde. Auch hier unter uns sind viele, die Dinge mit Gott erleben im Alltag, aber sie behalten sie für sich. Hier fährt niemand, manchmal noch nicht mal der Ehepartner. Und es wäre doch manchmal ganz schön, wenn wir etwas, was wir erleben, auch weitergeben. Das muss nicht immer gleich ein Problem sein, sondern auch etwas ganz Normales, etwas Schönes, Kleinigkeiten, um uns miteinander auch daran zu freuen oder auch für jemand gezielt zu beten. Nicht erst, wenn die Dinge explodieren, sondern auch vorher schon einfach zu sagen, bete doch mal mit, ich möchte dir das persönlich nennen. Ja, die Frage an uns, wieder eine kleine Hausaufgabe. Wenn Gott mir das Ohr geöffnet hat, um die Stimme von Jesus zu hören, ich habe sie akustisch noch nie gehört, aber ich höre sie ganz oft, indem ich sein Wort lese, indem ich in Liedern mich ansprechen lasse, indem mir gedanklich irgendetwas klar wird, zu einer Überzeugung formuliert. Wenn ich seine Stimme höre, wäre die Aufgabe, dafür zu danken, was er mir schon alles mitgeteilt hat. Jetzt nicht alles, aber es sind so viele verschiedene Dinge. Und auch darüber zu beten, was ich anderen mitteilen dürfte, als Dank, aber auch als Anliegen, dass wir gesprächsfähig werden, weil hörende Personen auch redende Personen sind oder werden. Und es wäre schön, wenn auch darüber diese Aussage steht, er hat es wohl gemacht. Herr Jesus, du hast damals diesem Mann geholfen und das hat er sicher sein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen und oft erzählt. Danke, dass du auch uns das Ohr öffnest und das Herz, um auf deine Stimme zu hören, aber auch die Zunge löst, um das mitzuteilen, was von dir her wichtig ist im Leben. Stärke und segne uns zu beidem. Amen.